Kevin, was kannst du uns denn zu sagen?
Piep, 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 piep. Ja.
Und sonst?
Zu was?
Zu unserem Podcast?
Achso, ich bin Kevin von Dedelic und ihr hört den Adventure-Treff-Podcast direkt von der Gamescom.
Live.
Und in Farbe.
Bravo!
Adventure-Treff, der Podcast.
Köln 2015. Der Adventure-Treff-Podcast.
Herzlich willkommen zum dritten Podcast bei der Gamescom 2015 und dem zweiten, den wir offiziell ausstrahlen. Mit dabei sind Hans,
Axel,
Jan,
Basti
und Michael.
Schön, alle noch da.
Ja. Leben noch alle.
Obwohl es ein sehr, sehr langer, sehr anstrengender Tag mit vielen, vielen, vielen Terminen war.
Ungewöhnlich, kein Abbruch bisher.
Aber wir haben sehr lustig angefangen und sehr entspannt. Zumindest zwei von drei Leuten fanden es sehr lustig. Und sehr entspannt. Wir haben nämlich Poki getroffen.
Ja, Kosch hat ja in den Kommentaren übrigens gefragt, gibt es keine Neuigkeiten zu den Dedelic Adventures? Irgendwie. Oder haben wir uns gedacht, reden wir mal mit Poki.
Genau.
Nur für dich, Kosch.
Ihr glaubt nicht, was dann passierte. Jan.
Wir haben gleich zu Beginn mal die Frage gestellt nach diesem Spiel, von dem wir nichts wissen.
Du meinst... Piep, piep.
Und da gab's... Da ist sowas genannt worden in der Xbox-Präsentation. Und da haben wir nachgefragt.
Und die Antwort war... Piep.
Die Antwort war...
Lang.
Lang.
Überraschend ausführlich.
Überraschend.
Und wir dürfen sie nicht ausstrahlen.
Ja.
Doch, wir dürfen sie schon ausstrahlen.
Ja, wir haben einen Weg gefunden, wie wir sie ausstrahlen.
Ihr werdet das dann sehen, wie wir das machen.
Wahrscheinlich ist das schon online, bevor der Podcast online ist.
Ihr habt das vielleicht schon gesehen.
Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen.
Es ist zu 95% verarbeitet.
Es macht auch Sinn, es zu hören.
Zu sehen.
Auch das. Beides ist sinnvoll. Zeitgleich am besten.
Also das gibt's nebenan im Video von uns.
Und zahlreiche schöne Details zu Deponia. Viele schöne Hintergrundinfos auch in dem Interview.
Das auch, ja. Und eines der interessantesten Interviews, das wir je geführt haben, finde ich.
Kann man so sagen, ja.
Nach Gina Wild.
Das stimmt. Aber Gina Wild bleibt...
Gina Wild bleibt unerreicht, aber Poki ist jetzt gleich hinter Gina Wild.
Ja, das stimmt.
Schaut es euch an. Wunderschön.
Sind auch ähnlich schöne Künstlernamen, finde ich.
Ach so. Ja. Dann waren wir weiter unterwegs in den Messehallen, in denen wir uns, ja, man kann es humorvoll ausdrücken, immer noch so gut zurechtfinden wie in Ouagadougou. Aber die Messehallen sind besser ausgeschildert. Ab und zu.
Sind auch ein bisschen...
Ist das die Hauptstadt von Benin?
Oder richtig. So?
Ja. Ich war gerade... Ich musste gerade meine Hauptstädte sortieren.
Das weiß man doch. So.
Ja, wir haben dann, nachdem wir gestern das schon angekündigt hatten, waren wir heute nochmal bei Deck 13, weil wir noch nicht alle Informationen zu Bertram Fiddle zusammenbekommen haben. Der Axel hat sich das angesehen.
Ja, tatsächlich habe ich mir den ersten Teil angesehen und wir haben ein paar Informationen zum zweiten Teil bekommen. Das Spiel ist in der Planungsphase, haben wir auch schon... Gab auch schon Concept Arts.
Genau, die bekommen wir auch noch. Die kriegt ihr auch noch nachgeliefert.
Ja, es wird wohl eine Kickstarter-Kampagne geben, um das Spiel zu finanzieren. Und
ja, ab September, genau. Also der erste Teil, der hat sich dann anscheinend noch nicht so rentiert, dass es gereicht hat, um den zweiten vollständig zu produzieren. Aber man hat ja schon den ersten Teil, der sieht ja auch schon ganz cool aus.
Der sieht super aus und ist auch lustig, sehr, sehr unterhaltsam, ja, sehr witzig. Ja. Hat mir richtig Lust auf mehr gemacht. Ich habe den ersten Teil bisher noch nicht gespielt. Werde ich nach der Gamescom definitiv sehr bald nachholen.
Ja, Deck 13 hatte da ja auch eine deutsche Sprachausgabe, beziehungsweise keine deutsche Sprachausgabe, sondern deutsche Untertitel.
Text oder was ist das?
deutsche Untertitel mit reingeworfen. Ursprünglich war das Spiel für iOS nur in reinem Englisch erschienen und jetzt gibt es das inzwischen auf dem iPad und auch auf Steam mit deutschen Untertiteln. Und so wird das auch beim zweiten Teil sein. Ja, Kickstarter ab September, wie hoch der sein wird, wusste er selbst noch nicht so recht. Da muss er nochmal schauen, wie viel eigentlich gebraucht wird. Aber der kommt. So, dann...
Es gibt gerade eine Service-Information, die wir reinreichen müssen, um hier keine fehlinformierten Menschen zu hinterlassen. Ouagadougou ist die Hauptstadt von Burkina Faso und nicht von Benin.
Ist dir Gott sei Dank gerade noch eingefallen.
Ja, danke Wikipedia.
Wie hört das mit Handy so aus?
Nächstes Adventure, bitte.
Da geht's um Pizza.
Oder den Boy.
Um Pizza und den Boy. Es geht um das Adventure, was wir alle nicht aussprechen können. Dogman Donka and Pizza Boy. Es ist eine...
Haben wir ja letztes Jahr schon mal gesehen.
Ja, haben wir letztes Jahr schon
mal gesehen. Gibt es eigentlich Neuigkeiten?
Also, ist es also letztes Jahr haben wir eigentlich nichts gesehen.
Genau, haben
sie,
wir
die, haben die hat uns den Comic gesehen. Gezeigt.
Okay. Mhm.
Aber ich hatte vor 4 Jahren schon mal was gesehen. Aber habe ich auch nicht viel gesehen, weil das so gespiegelt hat. Das war nämlich draußen.
Nein, wir haben tatsächlich sehr schöne Screenshots gesehen. Okay.
Immer noch nichts Bewegtes leider, nur einen kurzen Trailer.
Ist derselbe wie der, den wir schon kennen.
Ja.
Mhm. Es gibt aber tatsächlich eine ganze Menge neue Screenshots gab es, die wir zwar nicht veröffentlichen dürfen, aber die wir gesehen haben. Und
die fantastisch aussehen?
Ja, das ist hervorragende Comic-Qualität. Die Comics selbst sehen ja auch sehr, sehr gut aus. Und auch die Charaktere sehen sehr gut aus.
Und alles komplett 2D, keine 3D-Elemente drin?
Komplett 2D, eigenentwickelter Engine. Und die wesentliche Neuerung war eben, dass es jetzt einen Publisher gibt. Deep Silver bringt das raus, bringt das insbesondere auch nach Deutschland mit deutscher Sprachausgabe. Und das dauert wohl gar nicht mehr so lange. Wie lange genau, wissen wir nicht. Aber bald war so die offizielle Angabe.
Genau, ja, bald. Bald für PC.
Bald für PC.
Und Mobile soll später kommen.
Und das war auch noch eine Neuerung, weil PC war eigentlich ursprünglich nicht in der Pressemitteilung mit drin, die Deep Silver zu der Zusammenarbeit mit Ocam rausgegeben hatte. Aber jetzt dürfen sie es sagen, sie bringen auch die PC-Version gleich mit.
Das Spiel war ja auch in der Pressemitteilung nicht drin.
Das ist richtig, aber da konnte sich zumindest mal jeder denken, um was es geht, weil Ocam gar nichts anderes zurzeit macht.
Ja, also es lag schon nahe, dass das mit da drin ist, ja.
Ja, ich bin gespannt. Ich fand das letztes Jahr ja schon interessant. Schade, dass man noch nichts Bewegtes gesehen hat. Also beziehungsweise noch nichts wirklich Spielbares. Ich bin echt gespannt, wie sich das gameplaymäßig dann auswirkt.
Es wird kein sehr großes Spiel. Ich glaube, die Ansage war so 6 Stunden.
Das haben wir dieses Jahr auch wieder häufiger gehört oder auch heute.
Dass die Spiele kleiner werden.
Ja, die 6-Stunden-Angabe habe ich, glaube ich, 3-mal gehört heute.
Okay, ja, aber es wird ja auch kein 40-Euro-Spiel, wahrscheinlich.
Also ja, das wissen wir wiederum nicht.
Ja, gut, wir haben das
richtig. Können wir nur vermuten.
Wir haben keinen Preis gehört. Ich hoffe.
60-Euro-Spiel.
Ja. Ich hoffe, es wird kein 40-Euro-Spiel.
Ja, bei Deep Silver haben wir ja schon Startpreise zwischen 9,99 und 39,99 gesehen.
Ja,
ja, also so zwischen Sam Peters und Lost Horizon 2 liegen da schon. Da ja. Kommt es wahrscheinlich eben gerade auf die Spielzeit an. Und dann
ab und zu wird auch gerne mal ein Hammer direkt mit auf das Spiel vorne draufgeklebt.
Richtig, genau, das kommt auch vor.
Ja, ich glaube, das Spiel soll in sich auch wieder abgeschlossen sein, aber sie haben sich Optionen für weitere Abenteuer offen gelassen.
Mhm. Ja, es gibt Material für mehr, aber wahrscheinlich hängt es davon ab, ob es erfolgreich ist, denke ich.
Während ihr Comics geguckt haben, sind wir nach Italien, hat quasi auch mit Pizza zu tun. Ne? Basti und ich waren am italienischen Games-Stand. Es gab keine Pizza, aber 2 sehr coole Adventure, die auf Exploration setzen. Das eine war Loading Human.
Das hatten wir schon mal eine kleine News vor, ich glaube, einem halben Jahr.
Genau. Und Town of Light. Dazu habe ich auch schon mal eine News geschrieben, glaube ich. Wir haben es jetzt nochmal konkret vor Ort gesehen. Das war sehr gut, weil vor allem Town of Light kam auf den Screenshots längst nicht so cool rüber, wie es tatsächlich ist. Aber ich erzähle mal kurz noch was zu Loading Human. Da war leider nichts zu sehen, aber wir haben uns lang mit der Entwicklerin unterhalten und so die Eckdaten rausgefunden. Das Interessanteste ist, das wird ein komplettes VR-Adventure. Also nur Virtual Reality, setzt sie voll drauf. alle gängigen VR-Brillen werden unterstützt, sprich Oculus, Morpheus, Sony später wohl auch, wenn PlayStation 4-Port dabei ist.
Ist Morpheus, ja.
Ja, egal. Meinte ich, oh ja, gerade verwechselt. Es ist schon spät, ne?
Es ist eigentlich früh.
Es ist noch nicht spät, aber wir sind einfach nur sehr müde. Ich glaube, die Uhrzeit spielt jetzt auch keine Rolle mehr.
Ja.
Nur noch der Geisteszustand, der eine Rolle spielt.
Lord in Human dreht sich.
Je länger wir so rumreden, desto länger dauert dieser Podcast.
Energie!
Und desto länger brauchen wir auch für den ganzen Rest, den wir heute noch machen
müssen. Oh ja, apropos Energie, wir haben uns heute als allererstes, das haben wir gar nicht erwähnt, an einem Krokodil-Mobilspiel einen Energy Drink freigespielt.
Leider hat den nur Hans gewonnen, weil der mit dem Spiel am besten umgehen konnte.
Ja, also wieso? Es war eher umgekehrt. Alle hatten ihren Energy Drink und Hans war bei seinem 16. Versuch. Man musste 200 Meter erreichen und irgendwann habe ich 215 geschafft, glaube ich.
Ist ja auch unlogisch, dass man den Energy Drink erst kriegt, wenn man schon so weit ist. Man braucht den ja eigentlich vorher.
Wieso? Das ist die klassische Werbung. Er hat alles gegeben und alles bekommen. Er hätte auch eigentlich gleich alles behalten können.
Ob der Energy Drink einem irgendwie weiterhilft bei Heaven's Hope später?
Wir werden es sehen.
Wer weiß das schon.
Zurück zu Lord in Human. Ich war, glaube ich, bei der Geschichte, genau.
Ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen.
Hast du noch nicht geschafft.
Gut.
Hintergrundgeschichte. Vater entwickelt eine Maschine, die unendliches Leben ermöglicht. Maschine braucht sehr viel Energie. Sohnemann wird trainiert, durchs Weltall zu reisen zu einer Energiequelle, die nicht erschöpft. Und die muss er zurückbringen, damit der Vater weiter überlebt. Natürlich läuft das nicht glatt. Es soll sehr viel klassische Rätsel geben. Sie hat von Monkey Island Rätseln gesprochen. Das hat mich ein bisschen irritiert.
Das sagen sie, glaube ich, aber auch in dem Trailer vom Januar oder so, wo sie irgendwie sagen, sie möchten ein Monkey Island Spiel machen für VR.
Aus der Ego-Perspektive.
Aus der Ego-Perspektive und mit einem eher realistischen Look. Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht wollten sie einfach nur erklären, was ein Adventure ist und haben dann gesagt, sowas wie Monkey Island, weil das hat eben diese Genre doch zu
fangen. Nur halt in anders.
Nur in anders.
Genau. Ja. Also wir sind uns ziemlich sicher, es wird ein Adventure und es wird relativ cool von dem, was sie erzählt hat. Und gerade ja, den Mut zu haben, zu sagen, wir machen wirklich ein VR-Spiel und ein reines VR-Spiel, das finde ich sehr beeindruckend, gerade zum jetzigen Stand. Als Release-Termin ist 2016 angegeben. Mehr wissen wir noch nicht, also das kann Januar bis Dezember sein. Hochinteressant übrigens, sie hat gesagt, ja natürlich kommt das Spiel auf Deutsch und natürlich kommt es mit deutscher Synchronisation.
Was soll die Frage eigentlich?
Genau, weil der deutsche Adventure-Markt, den muss man voll bedienen.
Das sagen übrigens haben alle, gut, wir haben nicht mit so vielen Italienern gesprochen.
Alle, beide.
Aber alle, mit denen wir gesprochen haben, naja, es waren ja zwei Entwickler, da haben es auch, also zwei Entwickler und beim zweiten waren zwei Personen.
Richtig.
Aber alle haben gesagt, ja, also Deutsch, also Deutsch und Sprachausgabe, also
natürlich.
Ohne geht gar nicht. Das war so die Aussage. Fand ich interessant.
Könnten sich andere Scheibe von...
Aber die Italiener haben ja auch wirklich tatsächlich ein Büro in Berlin als Ansprechpartner für die italienische Games-Branche. Also die setzen wohl voll auf diesen Standort.
Genau, dann sind wir einen Tisch weiter zu Town of Light.
Genau, das war auch sehr nett. Überhaupt war das Ganze ein sehr offener Umgang. Man ist einfach hingegangen, hat mit den Leuten gequatscht. Wir haben uns auch einfach dazwischen gepresst. Die haben gerade das irgendwie im französischen... Ich glaube, irgendein Pressemenschen gezeigt, haben aber gesagt, ach egal, wenn ihr Adventure-Treff seid, dann kommt doch mal rein, das klingt ganz gut. Und die hießen LKA und haben uns eben mal Town of Light gezeigt. Das haben sie beschrieben als eine Mischung aus... nee, Quatsch, das stimmt gar nicht, das habe ich so aufgeschrieben.
Wie schon der berühmte Herr Grünwald sagt.
Ja, nein, mir ist gerade aufgefallen, weil es... wäre unlogisch, wenn sie gesagt hätten, es ist eine Mischung aus Gone Home und Asylum von Agustin Cordes. ja, es ist alles von diesen explorativen Spielen, wie es eben seit Gone Home wirklich sehr häufig in letzter Zeit gemacht wird, spielt aber eben in einer Psychiatrie, was wiederum so ein bisschen eben an Asylum erinnert, von an dem ja Agustin gerade sitzt. Wobei der Fokus bei dem Spiel eher so auf dem psychologischen Horror liegt, weniger auf den Scare-Jumps, ist auch vielleicht nicht ganz so düster wie das, was uns beim Agustin erwartet, aber ich hat so ein bisschen daran erinnert, so, es ist so ein ähnliches Thema. Es handelt von einer Psychiatrie in Italien, die einer der größten Psychiatrien Europas ist. Auf alle Fälle die größte Psychiatrie Italiens. Die steht heute leer, aber das Gebäude existiert noch. Die Entwickler waren in der Lage, da auch wirklich hinzufahren. Die hatten dann eine Genehmigung, da zu recherchieren, auch also vor Ort zu recherchieren. Es ist spät, man merkt es.
Ein Spiel entwickelt.
Sie haben ein Spiel entwickelt. Wie gesagt, echte Location. Die Hintergrundgeschichte, die darin stattfindet, ist aber größtenteils fiktiv. Soll aber immer wieder mal so bestimmte reale Bezugspunkte eben zu dieser in Italien sehr berühmten Psychiatrie haben. Und handelt in erster Linie, wenn ich mich recht erinnere, über ein Mädchen. Mhm. Hans, du hast es auch direkt gespielt und auch gehört. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was genau es da inhaltlich geht?
Ja, ich hatte VR-Brille und Kopfhörer auf. Es geht um eine 16-jähriges Mädchen. Und das Spiel spielt in zwei Zeitebenen, einmal heutige Zeit und einmal 1942, glaube ich, auf die Zahl hinter der 4, jetzt bitte nicht festnageln.
Ich habe das auch so im Kopf.
Ah, sehr gut. 1942 deshalb, weil es damals laut Angaben der Entwickler noch keine Medikamente gab
in genau,
diesen
damals,
Einrichtungen.
Genau, damals war das eher noch so diese sehr rabiate Methode, wo man mit Instrumenten und sehr mechanisch versucht hat, dem Geist des Menschen näher zu kommen.
Spoiler Alert, hat nicht so gut funktioniert.
Ja.
Und
soll aber trotzdem kein Splatter oder klassisches Horror-Adventure sein.
Genau, sondern also es gibt absolut keine Jumpscares. Auch wenn ich öfter welche erwartet habe bei den 20 Minuten, die ich reingespielt habe. Aber da sind keine.
Und Hans hat auch sehr geschwitzt.
Ich habe sehr geschwitzt.
Der Nächste, der die Oculus bekommen hat, hat sie bestimmt desinfiziert.
Hoffentlich.
Ja.
Ja, weil es ist wirklich beklemmend, wirklich beunruhigend, gerade auch wenn man mit der Brille da unterwegs ist und das alles einem so nahe kommt, wie man durch das Gebäude geht. Sehr interessant, sehr schön gemacht. Und dieses 16-jährige Mädchen kehrt vielleicht zurück an diesen Ort. Man muss es ein bisschen offen lassen, weil die Story auf 4 Arten ausgelegt werden kann. Das ist so die Besonderheit. Man kann es auf 4 Arten interpretieren. Um mal ein Beispiel zu nennen, man kann sagen, die Akten stimmen und die Ärzte hatten recht und die war verrückt und hat sich das alles eingebildet. Oder man sagt, nein, das Mädchen hatte recht und da sind tatsächlich merkwürdige Sachen passiert. Und dann gibt es noch 2 andere Deutungsweisen und für die kann sich der Spieler im Laufe des Spiels konkret entscheiden durch Entscheidungen. Und dadurch verläuft das Gameplay ein wenig anders. Das Ende bleibt gleich, aber wie man da hinkommt, das unterscheidet sich. Was wahrscheinlich einen hohen Wiederspielwert haben wird.
Du hattest ja auch den Kopfhörer auf, ich habe das Spiel nur gesehen. Sieht übrigens sehr gut aus, also auf alle Fälle atmosphärisch. Sollte man vielleicht auch sagen, ist Echtzeit-3D, also nicht irgendwie mit Notes oder so in 360-Grad-Views, sondern es ist also wirklich ganz klassisches Echtzeit-3D. Man bewegt sich halt mit WASD und Maus oder mit Controller durch die Welt. Aber du hast es auch gehört. Ich habe es ja nicht gehört. Vielleicht kannst du mal sagen, war da schon Sprachausgabe da?
Deutsche Sprachausgabe war schon drin.
Das, ja.
Sehr lobenswert.
Ja.
Und
wie war denn die Sprecherin?
Die hat mir sehr gut gefallen. Die transportiert das kindlich-jugendliche, ohne einem dabei zu sehr auf die Nerven zu gehen, weil es zu piepsig oder zu hoch ist. Und schafft es tatsächlich auch, die beunruhigende Atmosphäre sofort auf den Punkt rüberzubringen. Also die atmet auch entsprechend heftig dann, ist sehr beunruhigt, wenn sie was ausdrückt oder verfällt in so ein nachdenkliches, das ist die Puppe, die mir meine Mutter gegeben hat. Das war ziemlich auf den Punkt in den ersten 20 Minuten, hat mir sehr gut gefallen.
Ich frage auch deswegen, weil ich genau parallel ja dann mit dem Entwickler gesprochen habe, der sehr stolz war darauf, dass sie eine so gute deutsche Sprachausgabe haben. Also auch hier wieder interessant und bestimmt toll für alle, die sagen, deutsche Sprachausgabe ist mir wichtig. Da scheinen aus Italien positive Signale zu kommen.
Um es kurz abzuschließen, Rätsel ergeben sich aus der Umgebung, kein klassisches Inventarkombination, sondern eher sowas wie, man muss rausfinden, dass man in dem Raum komplett dunkel was finden muss, also macht man alle Jalousien zu oder sowas.
Genau. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist halt hauptsächlich ein exploratives Spiel, wo die Rätsel nicht so wichtig sind, aber es sollen trotzdem mehr Rätsel drin sein als in Dear Esther.
Das ist nicht besonders schwierig, mehr Rätsel als Dear Esther aufzufahren.
Vielleicht
das geht
das
ab einem.
Vielleicht hilft das ja ein bisschen. was man noch sagen, es gibt Cutscenes, kann man sagen. Hast du, glaube ich, schon erwähnt, die so ein bisschen kinoartig wirklich so auch, also dargestellt sind.
Das war stark, ja.
Genau. Das ganze Team sind aktuell 11 Leute, also nicht wirklich klein. Es ist deren erstes Projekt, da steckt es ja wirklich viel Herzblut rein, das hat man gemerkt. Wenn das Ding ein Erfolg wird, können Sie sich auch vorstellen, dass Sie da noch mehr Content dazu liefern. Also Sie haben gesagt, Sie haben halt so viel Hintergrundmaterial zu dem ganzen Thema und so viele Ideen und so viele möglichen Spin-offs und Sidequest-Ideen, dass Sie, wenn das erfolgreich ist, vielleicht auch wirklich das Ganze noch ein bisschen erweitern.
Und Sie klopfen gerade bei einem uns sehr bekannten deutschen Publisher an. Wenn das was wird, gibt es da eine schöne Version, denke ich.
Eine schöne Box-Version.
Anklopfen kann ich bei vielen Publishern. Also
ja.
Anklopfen kann ich auch bei EA und Ubisoft.
Man kann auch über Adventure diskutieren, die man gerne als Nachfolger machen wollen würde.
Ja, was haben wir denn sonst noch gesehen eigentlich?
Vielleicht eine Info noch ganz kurz zum Schluss, auch nur, weil es etwas ist, was sonst noch viele Spiele nicht gemacht haben. Man hat die Idee, dass
Nee, wir haben ja bisher auch noch nicht genug Infos zu diesem Spiel.
Ich schließe das jetzt ab.
Ich bin nur neidisch, weil ich es nicht gesehen habe.
Ich
glaube auch.
Ein Feature, das ich so bisher noch nicht gesehen habe bei den ganzen Virtual Reality Spielen, die ja jetzt aus dem Boden schießen. Sie wollen tatsächlich sowas sie überlegen gerade, so ein Feature einzubauen, wo man sieht, wann es besonders viel Sinn macht, die Brille aufzusetzen. Weil sie davon ausgehen, dass kein Mensch durchgehend länger als eine Stunde oder so mit dieser Brille rumläuft, weil das einfach anstrengend wird und man schwitzt oder...
Und der Effekt sich abnutzt.
Der Effekt nutzt sich ab. Motion Sickness ist ein Problem, dass man also zeigt, jetzt kommen Passagen, die mit der Brille besonders... die für die Brille besonders gut geeignet sind.
Das wünsche ich mir manchmal im Kino.
Mit den 3D-Brillen?
Ja.
20% 3D-Film.
Genau, richtig. Und dann aber auch, dass man gesagt kriegt, wann wir die 3D-Brille aufsetzen.
Ja. So nun aber. Bevor
Jan... Ja, der Jan schaut schon mit den Rufen. Ja,
ich glaube, Jan will einfach ins Bett. Der ist müde.
Nein, ich warte auf Hatoful Boyfriend.
Ja, das dauert noch.
Du musst uns jetzt erstmal was
hören. Hatoful Boyfriend ist aber bei uns auf der Liste auf 11 und wir sind gerade bei 3. Da könnt ihr mal abschätzen, wenn der Podcast noch dauert.
Du bist jetzt trotzdem dran.
Ja,
Majesty Spiffing.
Erzählst du trotzdem was dazu?
Zu Majesty Spiffing.
Ja, auch wenn du unbedingt Hatoful Boyfriend machen willst.
Ja, ich erzähle gerne was zu The Majesty Spiffing. Ja. Das ist ein klassisches Science-Fiction-Adventure, das wir jetzt mit Xbox-Controller gespielt haben, was sehr gut funktioniert hat. Aber natürlich wird es auch eine Maussteuerung geben. Und es wird sehr stark in Richtung britischer Humor gehen. Humor über England, von Engländern über sich selbst.
Wir sind keine Engländer. Das sind Nordiren.
Das sind Iren, ja.
Aber gerade deswegen macht man gerne mal Späße.
Gerade deswegen macht man gerne Späße über Engländer, genau. Mhm. Es gibt da sehr viele Referenzen. Ich fand es unglaublich witzig. Wird aber sehr schwierig zu übersetzen sein, denn wenn man erstmal den Humor und dann die ganzen Referenzen zu übersetzen, da wird man einiges
dran. Und mit manchen Referenzen wird man auch Probleme kriegen, glaube ich. Eine war dabei, die musste er uns erklären.
Muss ich euch erklären?
Musste uns der William Barr erklären, der Entwickler.
Ach so, weil wir nicht wussten, wie die Mitglieder von Wham heißen. Das
wüsste ich auch nicht.
Das weiß man als Brite aber, oder?
Als Brite weiß man das, ja.
Moment,
ja.
Das ist Andrew irgendwas und... wie heißt er denn?
Ja, siehst du?
Ganz bekannt, solo unterwegs. Singt auch.
Ja, nur leider kennt man seinen Namen nicht, ist ärgerlich.
Ne? Komm, Last Christmas. Wer singt's? Wer ist es?
Wir sollten Last Christmas singen.
Last Christmas, I gave you my heart.
George Michael.
George Michael.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Ja, stimmt eigentlich, aber vielleicht war es eine andere Gruppe. Ich weiß nicht.
Ich glaube, es war eine andere Gruppe.
Ja, vielleicht kann sein. Vielleicht, also...
Das war jetzt echt surreal, diese...
Das Erste, was man machen muss, ist Tee in dem Spiel. Das hat mir sehr gefallen, weil das ist, was Briten halt so tun. Und man ist also in diesem Raumschiff und lernt erstmal mit so ganz Meta-Geschichten überhaupt die Steuerung und quasi tutorialartig geht man durch das Raumschiff und macht erstmal Tee und bringt es seinem Kollegen. Und dann zerstört man das Raumschiff und man muss es erstmal reparieren.
Ja, ganz normal.
Ich weiß ehrlich gesagt, es gab ja einen Kickstarter, aber ich bin nicht so ganz gut informiert. Ich weiß nicht so, worum es High-Level geht in dem Spiel. Aber ich muss sagen, von den Texten her war es wirklich, wirklich witzig, richtig auf den Punkt geschrieben. Von daher ist das seit heute auf jeden Fall auf meinem Schirm.
Ja, irgendwie muss man im Auftrag der Queen das Weltraum erobern und ist da
kolonialisieren,
ja. Genau.
Weil das ist, was Briten eben so tun.
Und ist neben da im Wettstreit mit den Franzosen und den Deutschen und so weiter. Und später im Spiel trifft man wohl auch noch auf die Franzosen.
Also nur noch auf die Franzosen vermutlich.
Auch auf die Deutschen.
Auf die Deutschen.
Und auch auf die Russen.
Auf die Deutschen meine ich erst, falls es einen Nachfolger gibt.
Stimmt, die haben ja den Plot schon ziemlich weit fertig. Also das ist ja jetzt ein Spiel, das in sich abgeschlossen ist, aber die haben schon die Pläne für 3. Also dieses Universum ist noch erweiterbar.
Ja, sie haben es mit Star Wars verglichen. Das erste Spiel ist so ein gelungener Einstieg und dann das zweite Spiel
ist der bombastische absolute Kracher,
wenn dann richtig Geld vom ersten Teil reingeflossen
ist. Richtig, der dritte wäre dann gar nicht mehr so gut.
Nicht mehr ganz so gut, aber führt dann die Handlungsstränge alle zum Ende und ist einfach ein gelungener Abschluss.
Ja, sie haben noch keinen Publisher. Ich wünsche ihnen da viel Erfolg bei. Um es mit euren Worten zu sagen, sie klopfen gerade bei Publishern an. Wahrscheinlich nicht nur bei einem, ich würde ihnen raten, bei allen anzuklopfen.
Irgendwie ist der Jan mit Agro. Wen meinst du denn mit euren? Wieso guckst du mich so an?
Weil ich dich mit euren meine.
Der wirft euch in einen Topf, nur weil ihr das gleiche T-Shirt anhat.
Ja. Auf jeden Fall,
das T-Shirt sieht auch ziemlich gut aus.
Es ist nicht nur sehr witzig, sondern es sieht auch eigentlich ziemlich gut aus.
Sehr guter Punkt. Das ist Echtzeit 3D, wird mit Unity entwickelt, machen die selbst. Und das sieht echt richtig, also sehr schicke Grafik.
Man sieht auch deutlich den Fortschritt zum letzten Jahr. Letztes Jahr waren das kahle Gänge und inzwischen ist das komplett ausmodelliert, texturiert, mit Effekten versehen. Hervorragend.
Ja, schicke Lichteffekte, schicker Qualm, also das sieht schon schick aus.
Und das, obwohl er echt die Qualität runtergeschraubt hat, weil es sein Laptop so alt ist.
Genau, weil man ein...
Ich habe eigentlich keinen...
Fasst du schön als Argument wie das, ich kann beim Fernseher den Kontrast nicht verändern bei Head-Up? Das ist immer ein gutes Argument.
Ja. Nee, aber er hat es auch auf dem iPad gezeigt und da sah es tatsächlich noch mal besser aus.
Das ist ja interessant.
Okay.
Gibt es einen Release-Termin auch ohne Publisher?
Anfang 2016 soll es fertig sein.
Ey, wie viel kommt eigentlich Anfang 2016?
Alles.
Alles kommt Anfang 2016. Ja gut, die Hälfte verschiebt sich ja nochmal auf. Oder diesen Monat.
Und es dauert auch 6 Stunden etwa.
Genau.
Aber Weihnachten kommt nichts raus. Das fand ich interessant. Es ist zu viel...
Ja.
Zu viel...
Im Gegenteil, es gibt Spiele, die sagen...
Ganz bewusst nicht.
Nächstes Jahr dann, damit wir nicht ins Weihnachtsgeschäft
rutschen. Genau.
Aber es gibt ja alles...
Aber jetzt wäre doch gerade die Chance, ins Weihnachtsgeschäft zu rutschen, weil eben kein Adventure an Weihnachten rauskommt.
Ja, und dann in dem Moment denken sich das wieder an. Sie sagen alle nur, dass sie anfangen.
Ah. Also kommen wahrscheinlich alle Weihnachten raus.
Ja, wir haben euch durchschaut.
Jetzt entfernt Basti gerade.
Ich will immer diesen Müll wegräumen, dass so den Müll aussieht.
Basti, der räumt die ganze Zeit die Spieleliste weg und wir sitzen dann.
Wie viel Krach dieser Zettel schon gemacht hat.
Ja, da? Den Zettel? Meinst du den?
Ja,
den. Oder meinst du den Zettel?
Das ist der gleiche.
Der nächste Punkt... Ich hoffe, du hast inzwischen nachgeguckt, was es ist, Michael.
Ich habe inzwischen, weiß ich noch nicht mehr, wie es heißt. Nein, aber es ist, ich habe ja gestern von den Leuten, die Her Majesty's Spiffing machen, noch jemanden vorgestellt bekommen, auch in diesem UK-Stand. Und den hatte ich ja gestern auch noch getroffen. Der kam auch aus Belfast und hat auch ein Adventure gemacht. Das ist in der Tageszusammenfassung von gestern drin. Aber der hat mir dann noch einen gezeigt, der auch aus Belfast kommt und auch ein Adventure macht. Und den habe ich heute getroffen. Also in Belfast geht im Moment die Post ab. Das ist schon fast so ein Standort wie Madrid oder Buenos Aires oder Hamburg.
Und wir haben einen eigenen Belfast-Experten jetzt.
Ja, genau.
Ich wollte dich eigentlich warten mit diesem Gummibärchen, weil ich gleich dran bin mit Hans. Aber Hans hat selbst ein Gummibärchen gegessen. Jetzt kann ich auch eins essen.
Auch
hier kannst du dann sagen, ich habe das rausgeholt.
Achso, ich bin ja am Reden. Ja, es war eine Falle.
Die zweite, die heute wunderbar funktioniert.
Nein, hat sie nicht. Ich habe nicht reingebissen. Das Ding heißt jedenfalls The Mulberry Project.
Du willst das Gummibärchen.
Das Gummibärchen.
Nimm Rücksicht auf ihren Level, hat Wolfen. Du
sollst ein Whirlpool bauen.
Ja, der Mann heißt jedenfalls Greg McGuire und der war mal bei Disney im Animationsbereich und hat da an Projekten mitgearbeitet wie Avatar, Robots, was hat er noch gemacht, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Jedenfalls ist er dann irgendwann wieder nach Belfast zurück und hat dann angefangen ein Spiel zu machen. Der hat ein sechsköpfiges Team da am Start und wird noch extern unterstützt von dem Autor von Hitman Absolution und dem Kevin Beimer, der auch bei dem gestrigen Projekt noch dabei ist. Das ist derjenige hinter Hector, Badger Carnage. Also die sind da in Belfast anscheinend alle miteinander verletzt und verdrahtet
und verwandt.
Und verwandt und verschwägert und verzwillingt. Und die haben halt jetzt ein Episodenspiel. Da sind sie gerade dabei, die ersten drei Episoden fertigzustellen. Die wollen im Oktober mit den ersten drei Episoden fertig sein. Sich zwischendurch noch einen Geldgeber suchen, um die zweiten drei Episoden produzieren zu können. Und wenn sie in die Produktion der zweiten...
Das sind dann 9 Episoden?
Nein, 6. Wenn sie in die...
Ah, okay, jetzt das zweite Set an 3
Episoden. Der zweite, okay, genau.
Verstanden.
Und wenn sie dir an Fingern zeigen.
Oder mit Gummibärchen.
Ja, es ist gut. Es ist spät.
Wenn sie in die Produktion der zweiten Hälfte reingegangen sind, ja, also wenn das gestartet ist, dann wollen sie anfangen, die erste in einem monatlichen Abstand zu veröffentlichen. Okay. Also das heißt, sie haben dann 3 fertig, ja, sind in der Produktion der anderen 3 und dann fangen sie an, die erste zu veröffentlichen, einen Monat später die zweite, einen Monat später die dritte. Und bis dahin sollten die anderen 3 dann fertig sein. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
Vielleicht sollten wir es den Podcast-Leuten aufzeichnen.
Ja, genau. Also wir malen euch das jetzt hier mal auf. Das ist so.
Nein, du musst weitersprechen. Ich zeichne. Ja. Okay. Erzähl mal, worum es geht und wie es aussieht und wie es sich spielt.
Also es ist... ja, jetzt kommen wir wieder an den Punkt. Also wenn man Telltales Walking Dead nimmt, mit allem drum und dran, also mit der Art und Weise, wie sie das präsentieren, mit Kamerafahrten und so weiter... mit deren Schnitttechnik auch teilweise, mit ihren Quicktime-Events, die sie drin haben, und nimmt dann noch ein richtiges Inventar mit dazu und die Möglichkeit, Gegenstände miteinander zu kombinieren und auch noch richtige Rätsel, und macht die Grafik noch so ein bisschen, nicht so gezeichnet, sondern mehr so 3D-modelliert, dann kommt man dahin, was The Mulberry Project ist. Und es hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Also wer so auf diese Episodenspiele mit Quicktime-Events, aber auch mit ein bisschen Rätseln steht, für den könnte das was sein. Und ja, wie gesagt, fertiggestellt werden sollen die ersten 3 bis Oktober. Das heißt aber noch nicht, dass das der Veröffentlichungstermin wird, sondern sie brauchen halt auch noch Geld, um in die Produktion für die zweite Hälfte reinzugehen. Weil was sie auf gar keinen Fall wollen, ist zu große Abstände zwischen die Episoden zu bringen. Da sind wir mal gespannt.
Das will keiner, wenn es geht.
Ja,
ja. Ich habe es jetzt aufgezeichnet, ich halte es mal kurz ins Mikro. Also so sieht das dann aus.
Das hast du schön gemacht, Hans.
Jetzt verstehe ich es.
Mhm. Okay. Dann sind wir beim Thema Pollen.
Flug.
Nein, ohne Flug.
Okay.
Pollen ist der Nachfolger von Gone Home, mehr oder weniger. Also hat inhaltlich nichts damit zu tun, aber ist von denselben Leuten, die Gone Home gemacht haben.
Sie haben tatsächlich wirklich einen Vergleich gebracht. Und ich gucke nach, dass ich keinen Blödsinn sage. Die haben gesagt, das Konzept des Spiels ist Gun Home meets 2001 A Space Odyssey.
Und deutlich mehr Rätsel.
Ja, das ist schon eine Hausnummer, wenn man sich da mit Stanley Kubrick vergleicht. fand ich aber gut. Wieder ein Virtual Reality Spiel. Wieder eines, das nahezu alle gängigen Virtual Reality Brillen unterstützen soll.
Man muss es aber nicht
mit Virtual Reality spielen.
Es gibt aber Easter Eggs mit der Virtual Reality Brille, weil man unter ein paar Bänke und Tische runtergucken kann. Das geht nur mit der Brille. Genau. Hat aber nichts mit dem Spiel zu tun, also mit der Story, mit den Rätseln oder so, sondern ist einfach nur Bonus.
Genau. Aber es ist sehr viel, ja, man kann vielleicht erstmal erzählen, was so die Hintergrundgeschichte ist. Es ist ein Science-Fiction-Adventure, spielt auf einer Mondbasis, auf dem Mond von, also auf dem Mond Titan. Ist das, glaube ich, der Mond von Pluto?
Das ist, glaube ich, ein Mond von Saturn.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Verdammt. Ja. Genau, er spielt auf dieser Mondbasis. Man hat seinen ersten Arbeitstag, kommt da an, ist niemand da.
Ich glaube, man erkennt ihn daran, dass da dieser große schwarze Obelisk steht.
Nee, der ist bestimmt schon wieder weg. Das ganze Spiel in einem parallelen, schon in Paris. Das ganze Spiel in einem parallelen Universum. Also man nimmt Odyssee 2001 mehr oder weniger als gegeben an, dass diese Sachen da passiert sind. Deswegen hat die Raumfahrt auch schon 1995, glaube ich, den Stand erreicht, dass sie auf diesem Mond sind.
Ah ja, richtig, genau. Stimmt,
das hängt recht. Nämlich ein Kalender an der Wand.
Ja, man muss halt herausfinden, was ist los. Das Ganze ist ähnlich wie andere Virtuality-Spiele auch, sehr explorativ. Man kann viel untersuchen, man kann viele Objekte nehmen, anschauen. Sie legen viel Wert auf hochauflösende Texturen. Also wenn man nah an Wände herangeht, dann soll das kein Matsch werden, sondern trotzdem noch einen hohen Detailgrad haben. Der grafische Look, weiß nicht, wie es euch ging, war okay. Jo. Für mich persönlich ein bisschen zu steril.
Es war ein bisschen schlicht und nüchtern, ja, weil das eben der Look dieser Raumstation ist.
Ja, aber steril passt auch zur Raumstation.
Ja, es ist vielleicht Geschmackssache einfach.
Ja. Man kann auch auf dem Planeten, den haben wir aber nicht gesehen.
Ist aber wohl eher ein kleiner Teil des Spiels, also das meiste soll wohl schon in dieser Raumstation spielen. Wo die Entwickler sich noch besonders drauf fokussieren, ist das Thema Audio. Das ist ihnen wohl recht wichtig. Alles, was so auditiv vorkommt, soll irgendwie aus der Spielewelt kommen. Sie wollen irgendwie nicht arbeiten mit irgendwie Off-Kommentaren, die irgendwas erklären oder aufgesetzten Audioeffekten, das habe ich zumindest verstanden, sondern alles, was irgendwie als Audio passiert hat, hat irgendeine Quelle und es wird wohl auch sehr viel binaural aufgenommen, also praktisch für linkes und rechtes Ohr quasi getrennt, wenn man so will, so das 3D-Sound, wenn man so möchte. Dass man, wenn man also mit Kopfhörer zum Beispiel spielt, auch sehr genau verorten kann, wenn man irgendwo was hört, wo das jetzt vielleicht gerade herkommt. Also ich glaube, das Beispiel, glaube ich...
Bitte? Eine Biene.
Genau, Beispiel war, glaube ich, eine Biene. Wenn eine Biene rumfliegt, dann soll man sehr genau lokalisieren können, wo sich die jetzt gerade befindet.
Wie war der Fachausdruck?
Binaural.
Binaural.
Müsstest du als Radiomensch kennen.
Nö.
Klangkopfhörer, nie gehört?
Ich sende in Mono.
Ja, siehst du mal. Müssen wir mal machen. Wir werden, vielleicht bringe ich mal einen Klangkopfhörer mit und dann nehmen wir das mal binaural auf und dann bringen wir unsere Leser total zur Weißglut.
Cool.
Ja, das ist super. Kann man viel machen mit Binaural. Das hat mich persönlich gefreut, auch wenn mir die Story und der Look nicht so zusagt. Das finde ich total spannend, weil Binaural ist, also Binaural wird viel zu wenig gemacht. 3D-Sound ist eine richtig coole Sache.
Ich fand den Ansatz sehr schön, dass man aus der Umgebung Sachen lernt und Sachen schließen kann. Was da wohl passiert ist und das nicht direkt erzählt bekommt. Also man geht durch die Wohnquartiere, sieht da so einen Tisch und da liegen irgendwelche Pläne drauf, die die Leute wohl gemacht haben. Ist aber nicht ganz klar, was die bedeuten. Das kann man sich dann draus schließen. Dann findet man vielleicht woanders irgendwelche Informationen. Man findet in der Krankenstation Formulare, die ausgefüllt sind und muss dann eben erschließen, das ist halt so der Klassiker, verlassene Raumstation, was ist passiert. Aber den Ansatz fand ich ganz gut. Ich habe es kurz gespielt, so richtig gegriffen hat es mich auch noch nicht. Insbesondere hatte ich ein paar Probleme mit der Steuerung, das ging relativ schwer. Ich habe es darauf geschoben, dass ich keine Erfahrung mit Xbox-Controllern habe. Aber du hattest auch Schwierigkeiten.
Ich hatte auch Schwierigkeiten und habe die ganze Zeit Zeug durch die Gegend geworfen, anstatt es wieder hinzulegen.
Ja, so ähnlich ging es mir auch. Aber ich meine, unsere Steuerung, vielleicht arbeiten sie da noch dran, dass...
Ja, die Entwickler haben
auch Sachen, dann, die haben das auch hingeworfen. Das ist mir auch aufgefallen. Also, dass die.
Ja, geht halt nicht. Wir haben mal weg.
Die haben Sachen nicht wieder hingelegt, sondern auch hingeworfen.
War
das nicht aber auch schon in Gun Home so?
Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Gun Home Zeug durch die Gegend geschmissen hätte, ehrlich gesagt.
Nicht so schlimm.
Das kannst du schon machen.
Kann man, habe ich aber nicht. Aber egal.
Also was sie wohl dann schon irgendwie machen wollen, also Controls ist schon was ihnen wichtig ist, weil sie ja wohl irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, eben kein reines Point-and-Click machen, sondern ganz bewusst so ein bisschen gestenmäßig arbeiten. Also irgendwie mal Tür aufmacht, muss man die vielleicht irgendwie auch mal ziehen und eben nicht nur klicken oder so, oder nicht nur ein Knöpfchen drücken. Und sie wollen wohl irgendwie auch das Ganze auf Handcontroller, welche auch immer da in welcher Form auch kommen werden, ob das dann Gesten sind oder...
Ja, da gibt es ja auch schon welche, ja, dass welche, man die, seine eigenen Hände eben auch in die virtuelle Realität überträgt.
Und das wollen sie wohl auch verstärkt nutzen, sodass die ganze Steuerung eben nicht eben das klassische Konsolen, Gamepad oder Maus, Point-and-Click-Steuerung ist, sondern eben sich auch sehr stark auf Gesten und
Handkontrolle. Aber auch das ist optional. Ich gehe mal davon aus, dass wenn das Anfang nächstes Jahr rauskommt, werden die allermeisten von dem Virtual-Reality-Zeug nichts merken, weil sie es einfach so spielen.
Ja.
Und dann halt mit der Maus eine Kreisbewegung machen, um irgendwas zu öffnen.
So sah das praktisch aus, genau. Also ich denke, das ist schon alles recht intuitiv, wenn die Steuerung gut funktioniert.
Also könnte storytechnisch cool sein. Dazu haben wir nicht allzu viel erfahren, aber ein bisschen was gesehen haben wir, wie sich das aufbaut.
Wann soll es rauskommen?
Erstes Quartal.
Natürlich, wieder Anfang 2016. Übrigens auf Steam, GOG und Oculus Home.
Hier in der Runde besitzt auch noch keiner eine Brille, glaube ich. Ne?
Nicht
ich,
privat.
Du auf der Arbeit. Ne?
Ich habe auf der Arbeit Brillen und ich habe eine Cardboard.
Ja. Eine Cardboard habe ich auch, ja.
Und eine Dive.
Schön will ich.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Dann haben wir uns ein Konzert angehört.
In gleichmäßiger T-Shirt-Begleitung. Bekleidung.
Bekleidung, richtig.
Richtig.
Das war der springende Punkt heute.
Kann man so sagen. Mhm. Das war ein sehr guter große, Punkt des Tages. Großer Punkt des Tages.
Ja, wie jedes Jahr haben wir wieder Big Point besucht.
Ja.
Freuen wir uns immer, wenn Big Point da ist.
Ja, Big Point ist einfach eine Freude.
Ja. Da haben wir immer Spaß.
Bei Big Point haben wir Spaß.
Mhm. Die sind auch besser als Big Link.
Wir stellen auch fast das Gleiche her.
Ja, also wenn ich die Wahl habe, Spiele zu kaufen von Big Point oder von Speedlink,
dann will ich auch Big Point. Ja. Pogi hat gesungen.
Ja.
Pogi hat schön gesungen, finde ich.
Ja, Pogi hat ein Konzert gegeben in Halle 10.1.
Und er war auch schon wieder ganz gefasst, ne, nach dem Interview.
Er hat sich ein bisschen beruhigt nach dem Interview. Und da gab es natürlich nichts Neues. Er hat halt Lieder gesungen, die man entweder aus seinen Spielen kennt oder nicht, weil er eben auch Lieder singt, die nichts mit seinen Spielen zu tun haben.
Die aber zum Großteil in den Bonusmaterialien versteckt waren, entweder von Edna bricht aus oder Whispered World.
Oder Deponia.
Da gibt es noch keine Special Bonus Edition.
Bam, bam, bam.
Es gibt noch keine Musik-CD von...
Ach doch, Complete.
Doch, die
natürlich.
Stimmt.
In den Audiokommentaren.
Ja, stimmt. Mhm. Da drin versteckt sind ganz viele Lieder. Und die singt er dann zum Beispiel.
Es gibt aber noch keine Audio-CD von ihm, richtig?
Soweit ich weiß, nicht. Nein.
Die Fans wissen das bestimmt.
Oder einen digitalen Soundtrack.
Und können uns im Kommentar aufklären, wenn wir Blödsinn sagen.
Weil ich würde das kaufen.
Aber hallo.
Ich mag das echt gerne, was er da singt. Hat keinen Nachrichtenwert, dass er das Konzert gegeben hat, aber ich fand es...
Wir haben es trotzdem gemacht eben.
Wir haben es trotzdem gemacht und ich fand es beeindruckend zu sehen, wie viele wirklich enthusiastische Fans ein deutscher Adventure-Designer hat.
Die dann auch mitsingen.
Die ihr Hussa hinaustönen.
Ja.
Die begeistert sind, die mitmachen, die mitsingen.
Vom so laut singen, 50-jährigen Adventure-Spieler bis zur 10-jährigen Zahnspange tragenden Schülerin ist da alles dabei.
Ja.
Und Adventure-Treff-Redakteur.
Auch noch.
Und es waren nicht 50 oder so, sondern schon mehr so, wie viel waren da? 300?
Ich hätte am liebsten 500 jetzt gesagt, aber das stimmt nicht. Aber es hätte schön zu den 50 gepasst.
Lustig fand ich...
Aber 300, glaube ich, kann man sagen.
Lustig fand ich so zwei Teenager-Mädels, die hinter mir vorbeigelaufen sind und dann so lauter... Die konnten da nicht drüber gucken. Ja? Also die haben nichts gesehen, weil die waren noch recht klein. Und die meinten dann, natürlich ist das Gronkh. Riesengroße Poki-Bildschirmreklame da über ihnen thronte. War okay.
Ja, witzigerweise war gleichzeitig schräg gegenüber eine Veranstaltung mit Gronkh, wo.
Ach, sie haben sich vertan alle. Bei Gronkh waren 30.
Nee, Gronkh.
Und bei Poki 300.
Gronkh war eine Stunde später dran, aber.
Ja, hätte Gronkh gesungen.
Ja. aber das Konzert lief halt über eine Stunde und bei Gronkh standen dann mehr so 2000 Leute. Das ist doch mal eine andere Geschichte, aber nee, ich finde, egal was man jetzt, ob man jetzt Deponia mag oder nicht oder Aetna mag oder nicht, das ist durchaus was, ich kann mich an keinen anderen deutschen Entwitcher-Designer erinnern, wo das in der Ausprägung stattgefunden hat.
Ihr er ist halt ein hochkreativer Mensch.
Können ihn sicherlich
der nichts aus der Fassung zu bringen ist.
Smudo.
Ja.
Ja, jetzt haben wir es.
Der aber nicht für seine Adventures berühmt ist.
Das stimmt wieder. Aber ich weiß nicht, ob Pogi für seine Adventures oder für seinen Gesang berühmt ist. Ja, wahrscheinlich für die Adventures.
Ich glaube schon für beides mittlerweile.
Ja, ich glaube auch. Also das
ja, aber als jemand, der noch keine Musik-CD oder Soundtrack rausgegeben hat.
Gerade deswegen ja noch mehr.
Ja. Also Pogi, wenn du das hörst, mach mal eine CD. Oder einen digitalen Soundtrack. Eine CD brauche ich nicht, aber...
Eine Download-Möglichkeit.
Ich will dir Geld geben, dass du mir singst.
Und sorry fürs Interview.
Verarbeite in einem Lied. Ich hätte gerne ein Lied über dieses Interview.
Wir nehmen dir nichts krumm.
Du uns ja auch.
Wir haben auch schon eine Zeile beim Abendessen ausgearbeitet. Es muss irgendwie, ich war leicht pokiert drin vorkommen.
Ja. Wir schreiben ja auch gerne noch mehr Texte.
Das ist gar kein Thema.
Also Hans macht das auf jeden Fall. Was gab es denn noch für Adventures?
Wir haben uns noch durch die Hallen dann durchgekämpft, entsprechend zurück und waren in Halle 8.
Egal. Ich war da nicht egal. Ich Halle war im egal. Pressezentrum.
Von 9.
Halle, ja. Und haben Soul Axiom gesehen, und zwar auf der Wii U. Ich persönlich finde das nicht das beste System, um ein Spiel zu präsentieren, weil es auf dem PC garantiert deutlich hübscher aussieht.
Wir haben es in London gesehen im März und es sah auf. Also da hatten sie es einmal auf dem PC und einmal auf Xbox und das war nicht hässlich.
Ja, auf der Wii U war es hässlich. Und ein bisschen, also ich hatte echt Mühe, das Ding zu steuern. Das lag aber an den Controllern von der Wii U, die ich vorher nie in der Hand hatte.
Die genauso funktionieren wie jeder andere Konsolencontroller.
Nicht ganz. Sie sind klobig, breit, weit und aber egal.
Ja. Gab es Energy Drinks zu gewinnen?
Nein.
Okay.
Aber es gab ein sehr schönes Spiel zu sehen. Das erklärt vielleicht was. Mir persönlich hat Soul Axiom sehr gut gefallen. Man kann es wohl am besten ansiedeln, so zwischen Cairo, Cube. Das sind ja so eher so Rätselspiele.
Ich dachte gerade, du machst wieder Hauptstädte, Gott sei Dank.
Nein, Cairo, sehr schönes exploratives Adventure, wer es noch nicht gespielt hat, wirklich feine Sache, ist auch sehr philosophisch und so vom grafischen Stil her geht es in die Richtung und man hat öfter zwei Hände, bisschen Bioshock-mäßig, die glühen, weil sie Spezialfähigkeit haben oder auch wie Cube, man kann mit denen die Umgebung manipulieren. Es gibt mehrere Fähigkeiten.
Also grundsätzlich kann man sagen, es ist ein Ego-Puzzler, also man läuft in Ego-Perspektive durch die Gegend und muss Rätsel lösen. Es ist nicht wirklich ein Adventure. Es gibt jetzt, ich habe nicht viel Story gesehen, es gibt keine Dialoge, so wie ich das gesehen habe.
Die Geschichte baut sich über Objekte, auf die man in der Umgebung findet. Es gibt wohl eine sehr tiefgründige Hintergrundgeschichte.
Ja, das ist so, sagt man das, weil es keine Story.
Ja, genau. Ja. Letztlich spielt sich das Ganze in der digitalen Welt ab. Man muss rausfinden, warum man da ist und wie man wieder rauskommt.
Doch, genau. In den Zwischensequenzen gab es auch Charaktere, richtig.
Richtig, die sind auch zu sehen dann, genau. Eine Frau haben wir gesehen.
Genau, mindestens einen Charakter.
Mindestens. Sah sehr hübsch aus, kommt erstmal für PC.
Eben hast du noch gesagt, es sah hässlich aus.
Nein, also im Sinne von, ja stimmt, das war jetzt verwirrend. Sah nicht grafisch hübsch aus, sondern sah von dem, was wir präsentiert bekommen haben, an Rätselmechanik und Story sehr hübsch aus.
Okay, die Rätselmechanik basiert darauf, dass man massive Objekte durchgängig macht und dann Laserstrahlen da durchgehen.
Zum Beispiel, oder dass man sich eine Brücke festmacht, die vorher nicht war. Man kann Sachen explodieren lassen, es hat Spaß gemacht. Man kann Sachen anzünden, man kann Sachen auseinandernehmen, wieder zusammensetzen.
Und so bauen sich die Level letztendlich auf.
Werden dann auch immer komplexer, weil man immer mehr Fähigkeiten gleichzeitig einsetzen kann. Wir sind gespannt drauf. Und alle, wann erscheint's?
Anfang nächstes Jahr.
Richtig. Erstmal für PC-Konsolen folgen.
Na und dann?
Dann wollte ich mir Jerry McPartlin anschauen.
Was ich toll finde, weil irgendwie, wir wollen es immer anschauen und irgendwie kriegen wir nie was zu sehen.
Nein.
Und endlich hat Axel die Chance und kann sich's angucken.
Und sieht's nicht.
Nee, seht's nicht, weil das der Laptop gestreikt hat. Hat absolut nicht mehr funktioniert. Schade, ich wollte es eigentlich seit der Indiegogo-Kampagne mit ganzen $237
endlich mal. Hart, genau, das hat ja so viel Geld eingenommen, dass ja, das noch nicht genau. fertig ist. Das ist ja unglaublich.
Endlich mal sehen, ja, war nicht.
Hat es denn jetzt einen Publishing-Partner oder macht Marco das immer noch nebenher?
Der hat inzwischen einen Publishing-Partner und zwar UIG macht das. Bringt das auch als Box raus in deutschen Handel und natürlich als Download für PC, Mac, Linux. Wann, weiß er noch nicht. Er will es aber diesen Monat noch fertig machen. Eigentlich.
Diesen Monat fertig?
Diesen Monat ja. will er es fertig haben.
Ja. Und ich glaube, er hat es mir noch gesagt, irgendwie 2 Wochen ist es fertig.
Dann genau. wird es ja rechtzeitig fertig, um es Anfang nächstes Jahres zu veröffentlichen.
Ja, ja, ich bin echt gespannt, mal was zu sehen. Das ja. ist irgendwie.
Bringt er morgen
ist der
Laptop,
drin.
Bringt er vielleicht morgen einen Laptop zu?
Marco, du kannst vielleicht deinen Laptop mitbringen und. Der geht ja nicht.
Der ist doch kaputt.
Nee, ich glaube, das war der Akku irgendwie. Ja.
Wir alle wollen
10 Minuten vorher scheint es noch funktioniert zu haben. Also,
ja, mit Strom. Pech. Ja, vielleicht ist es aber auch eine riesen
wahrscheinlich
Taktik. Vielleicht ist es eine riesen Taktik. Irgendwie.
Wahrscheinlich funktioniert es einfach bei mir nicht.
Das kann natürlich sein, ja.
Also nächstes
oder
Mal.
Oder will es generell jedem zeigen, nur uns nicht.
Ja, wahrscheinlich. Weil ich einer der Backer bin oder so.
Ah, das ist natürlich eine Falle.
An die anderen 20 Indiegogo-Backer. Er hat uns nicht vergessen, wir kriegen das ganze Spiel. Und zwar das ganze Spiel, nicht nur die Episode 1, für das die Kampagne war, weil es gibt keine Episoden mehr, es ist ein Spiel.
Das hat sich mal voll gelohnt.
Was für eine Spiellänge haben wir denn da?
Was wird es wohl sein?
6 Stunden?
Richtig. Ja. 6 bis 8, hat er gesagt. Also,
vermut mal, UIG wird sich nicht aufs Weihnachtsgeschäft einlassen bei dem Titel und das Ganze Anfang 2016 veröffentlichen.
Ja, die wollen sich nicht selber Konkurrenz machen mit der Landwirt 2016.
Aber Marco hat eigentlich gemeint, sie wollen es möglichst schnell raushauen.
Okay. Also ja, haben wir Chancen,
dass das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Haben wir Chancen, dass es noch dieses Jahr wirklich erscheint?
Ja, so hat sie es angehört.
Cool.
Worum geht's eigentlich? Jerry.
Stimmt, hab ich mal erzählt.
Ist die Hauptperson. Das ist ein Rock'n'Roller, der ausgezogen ist, um Rockstar zu werden. Und jetzt kommt er zurück in seine Heimatstadt und dort gibt es mysteriöse Todesfälle, Morde. Das FBI ermittelt, aber der Vater seiner Jugendliebe, Luna, ist überzeugt, er ist Indianer und er ist überzeugt, dass da böse Geister mit involviert sind und dass das FBI da in die Richtung ist sowieso nicht ermittelt und dass doch Jerry da bitte danach sehen soll. So habe ich das verstanden. Und sind wir mal gespannt. Der Titel ist komplett in 3D erstellt, aber die Kameraperspektiven seien fix. Das hat er so gemacht, um Rücksicht auf schwächere mobile Geräte zu nehmen, auf denen es später auch noch erscheinen soll. Und es gibt sogar Pläne für Xbox One und PlayStation 4. Aber da wird erst angefangen zu entwickeln dann.
Kann man drüber nachdenken.
Aber ist ja in 2 Wochen fertig, also kann auch loslegen.
Wir melden uns einfach in 2 Wochen nochmal bei ihm.
Und fragen, ob die
genau
DevKits schon angekommen sind.
Ob wir eine Review-Version kriegen schon mal.
Na, habe ich noch was vergessen? Klassische Kombinations- und Inventarrätsel, deutsche Sprachausgabe, unter anderem von unserem werten Kollegen Hans. Deswegen sagt er jetzt auch nichts dazu.
Was ich noch nicht wusste bis zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Wusstet ihr es? Also ja. Hans wusste es vielleicht, aber...
Ich wusste, dass ich mitspreche.
Okay. aber ich hätte das total toll gefunden, wenn er dann gesagt hätte, wir könnten jetzt total was Tolles, Neues ankündigen, ganz toll für euch. Hans spricht die Hauptrolle, was?
Nein, die Hauptrolle spreche ich nicht. Ich spreche 3 fette, eineiige Drillinge.
Okay, Hauptrolle war Dave Escher?
MC Escher?
Nein, Dave.
Dave. der den Terry auch schon in den Trailern und allem gesprochen hat.
Hat auch eine sehr schöne Stimme.
Wieso auch?
Wie viele andere Sprecher.
Weiter im Programm?
Weiter.
Eigentlich würde ich sagen, er sieht gut aus, aber...
Das könnte man ziemlich so.
Aber da würdest du nicht auch sagen.
Hm? Ja doch.
Okay. Oh. Ja. Mach das bleiben. Nächste Spiel, das ich... Ja,
ich hab's gerade versucht.
Ja. Das nächste Spiel, das ich gesehen habe, das war... ist auch ein Kickstarter und das ist Dropsy. Dropsy ist ein Clown und der ist unglücklich und er wird glücklicher, wenn er andere Menschen glücklich macht. Und dazu muss er an verschiedenen Stellen halt irgendwie irgendwelche Gegenstände an irgendwelche Leute geben oder irgendwelche Aktionen ausführen an irgendwelchen Leuten oder mit irgendwelchen Leuten. Dann gibt es da noch etwas schräge Traumsequenzen irgendwie und jedenfalls, das Ganze sieht sehr... Hier werden Pixlig? Gummibärchen gedealt. Ich glaube, das war jetzt sogar hier. Das ist leer.
Das letzte halbe.
Ihr habt es geteilt. Mhm. Ihr habt das letzte Gummi... Oh, das finde ich toll jetzt.
Ja, das so, ist glücklich.
Das machen. Ist die Adventure-Treff-Redaktion. Das muss ich jetzt mal sagen. Die zwei haben sich jetzt hier das letzte Gummibärchen geteilt.
Für die haben wir uns einen Applaus verdient.
Ja.
Ich glaube, viel mehr Leute hätten auch noch gerne Gummibärchen gewollt, aber... Axel und ich waren halt die Ersten.
Wie hat's dir denn gefallen, Dropsy?
Ich sag's mal so. Oh. Ich hab schon schönere Spiele gesehen. Ich hab schon interessantere Spiele gesehen.
Aber
eigentlich habe ich bis jetzt fast nur schönere. Und das ist... sehr grob pixelig, die Farbpalette gefällt mir nicht, die Perspektive so der Räume ist nicht so wirklich richtig. Ja, genau. Das Einzige, was wirklich an dem Spiel halbwegs passt, sind so einige spezielle Animationen, die mir ganz gut gefallen haben, weil die jetzt einfach witzig sind. Ey. Aber das Spiel selbst, so wie ich das angespielt habe, ich habe es selbst reingespielt und ich fand es nicht interessant.
Ich habe von der Kickstarter-Kampagne noch irgendwie im Hinterkopf, dass das so ein bisschen Open-World-Ansatz
haben soll. Ja, das ist ein Open-World-Ansatz und genau das ist auch ein Problem. Ja, weil man...
Weil es keine Welt gibt.
Weil diese Open-World halt auch nicht schön aussieht. Das ist ja auch kein 3D-Spiel, sondern das ist ja wirklich wie... Also wenn du denkst, King's Quest 1 hat ein relativ großes Areal, wo man von einem Screen in den nächsten läuft und sich da auch gerne mal verläuft, wenn man sich nicht merken kann, welcher Ausgang denn wohin geht. Das Gefühl hatte ich auch bei Dropsy so ein bisschen.
Also ein bisschen oldschool.
Ja, das ist...
ein bisschen wie die Kölnmesse aktuell.
Es möchte gerne oldschool sein, ja, aber man merkt einfach, dass es nicht alt ist, sondern nicht gut.
Da haben sich meine 10 Dollar ja gelohnt.
Es kann ja sein, dass es dir gefällt. Das streite ich ja
da nicht. Da hatte ich schon beim Becken Zweifel, aber.
Du hast es trotzdem gemacht.
Da habe ich alles gebackt, Zeit lang, wo das aktuell kam.
Ja, also aber es ist ja noch in der Entwicklung, oder? Also
ja, das kommt auch erst 6 Monate.
Es könnte ja noch ein 3D-hochauflösend HD-Spiel werden.
Da haben sie ein bisschen wenig Zeit, das soll nächsten Monat rauskommen. Also und es soll vor allem im nächsten Monat rauskommen, nicht nur für PC und Mac und Linux, sondern auch nur für iOS und Android. Also alle Versionen gleichzeitig.
Dann schauen wir mal, ob der Clown Leute
glücklich macht. Und das Lustige ist, die haben sogar einen Publisher. Die sind nämlich bei Devolver Digital unter Vertrag.
Kennt man die?
Die kennt man. Unter anderem haben die noch ein anderes Spiel im Moment.
Ist gut, wenn der Publisher 2 Spiele hat.
Aber darüber weiß der Jan mehr. Und ich sag dir eins, der freut sich jetzt noch in Bock, wenn ich darüber erzählen darf.
Und das hat Michael nicht besser gefallen.
Da hat mich gerade ein Clown sehr glücklich gemacht. Am gleichen Stand gab es nämlich das Spiel, nachdem sich Michael zur selben Stunde die Finger geleckt hat, nämlich der Nachfolger von Hatoful Boyfriend, der heißt Hatoful Boyfriend Holiday Star, glaube ich. Ah, okay. Hatoful Boyfriend war eine...
Die Augen glänzen von Jan.
Ja, ich finde das toll.
Es war eine Dating-Simulation, die in einer Schule spielt für Elitevögel.
Da gibt's nichts zu lachen.
Das ist ein ernstes Thema.
Ja.
In der ich als Spieler, als einziger Mensch hereinkomme und da meine Schultätigkeiten, meinen Schultätigkeiten nachgehe. Da
und date scheinbar.
Mathe lerne und date. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Experte in diesem Spiel. Ich habe bisher nur so 10 Minuten gespielt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr bizarr.
Und ich habe das richtig verstanden. Du sitzt dann im Klassenzimmer und rechts und links von dir sitzen dann Tauben.
Ja.
Und die machen alle Mathe.
Ja, und dein Lehrer ist
auch eine Taube.
Ja, oder ein Rotkehlchen, glaube ich.
Kann auch mal. Jetzt weiß ich, was du mit bizarr meinst.
Ja, ja. Und da
kommt aus Japan.
Da datest du so vor dich hin.
Die Vögel.
Ja.
Und ich wollte es nur nochmal
klären. Man muss halt ein bisschen auch respektieren, dass es verschiedene Figuren
Kulturen gibt.
Mhm. Ja. Und jetzt kommt der Nachfolger raus. Der Nachfolger ist keine Dating-Sim mehr. Das heißt, dieser Aspekt fällt weg, sondern ein Virtual Interactive Novel. Was bedeutet, man klickt sich im Wesentlichen durch. Man hat zwischendrin mal so Auswahlmöglichkeiten, was man tut, aber im Wesentlichen ist es eine lineare Geschichte, durch die man durchklickt. Illustriert durch Manga-artige Welten, Standbilder, die bevölkert werden von modifizierten Fotos von Vögeln.
Ich bin voll dabei, nicht?
Weil die Welt
ich nehme nur meinen Kopf an dir an.
Und man hat sich gedacht, der Vorgänger war gar nicht so bizarr. Und
gegenüber dem Nachfolger jetzt.
Ja, und man dreht so ein bisschen am Rad, dass es einfach abgefahrener wird und bizarrer.
Dass das doch geht?
Ja, das will man nicht glauben, aber nachdem ich das 10 Minuten gespielt habe, glaube ich denen das sofort. Also,
schön.
In dem Kapitel, was ich gespielt habe, ging es darum, dass ein Kranich, glaube ich, der einen Manga-Shop leitet und nebenher Teilzeit die Welt erobern möchte, eine Kampfmaschine gebaut hat, die mit Patronen schießt, in den Vögel sitzen.
Aha.
Und damit möchte er, glaube ich, die Schule zerstören oder die Welt, ich weiß es nicht so genau. Und glücklicherweise haben aber ein Team von anderen Vögeln, die sich als so eine Art Sailor Moon-Truppe in dieser Vogelwelt sehen, es geschafft, übernatürliche Fähigkeiten zu gelangen, mit denen sie Otaku-Fähigkeiten, also Fähigkeiten von fanatischen japanischen Nerd-Fans, zu tatsächlichen Fähigkeiten machen können, mit denen sie dann gegen diese Gefahr durch den Manga-Shop-Besitzer Kranich kämpfen, indem sie Freundschaft dagegen halten. Und das funktioniert offenbar. Und da kommen so Sätze vor wie: Man sagt, dass man Feuer mit Feuer bekämpft. Also bekämpft man auch halluzinogene philippinische Otaku Kräfte mit halluzinogenen philippinischen Otaku-Kräften.
Klingt aber ganz logisch. Gar nicht abgefahren.
Wenn man sich das Spiel so ansieht, dann in dieser Welt, ja.
Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es gibt, glaube ich, ich hab gebrüllt vor Lachen an dem Stand. Falls du mich 10 Meter entfernt, falls du da Leute brüllen hast hören, das war ich.
Okay.
Andere Leute wie du finden es nicht lustig.
Nicht unbedingt, nein. Ich habe vielleicht einfach einen anderen Humor als
du. Ja, das ja.
Das ist ja auch, sei ja auch jedem gegönnt.
Ja, ich fand es sehr lustig. Und ich fand noch das Detail nett, dass er gesagt hat, diese ersten beiden Kapitel von dem Spiel, die sind schon so ziemlich bizarr. Also wir drehen da schon ziemlich am Rad. Die nächsten beiden Kapitel, die werden so ein bisschen konventioneller mit so existenzialistischen Themen. Da kann man also noch einiges erwarten.
Für was erscheint es denn? Ich hab das nicht.
Ah, für was erscheint es? Also bestimmt für PC bei Steam, wie der Vorgänger jetzt auch. Es kommt, glaube ich, auch für PS4 und Xbox. Es soll eine deutsche Version geben. Oh. Die Konsolenversionen von Hatoful Boyfriend haben auch schon deutsche Versionen. Die Texte sind tatsächlich sehr gut geschrieben. Also ich habe den Eindruck, dass das sehr gefeilte Texte sind.
Okay. Hast du dann schon Deutsch gespielt?
Nee, ich habe es Englisch gespielt. Okay. Teil 1 hatte wohl 75.000 Wörter, also wenig Text ist das auch nicht. Mhm. Und das, also, das ist schon alter Schwede.
Wann soll es erscheinen?
Ende dieses Jahres.
Oh! Weihnachten!
Ja, es ist ja Holidays da, von daher in der Holiday Season soll es erscheinen.
Ja, dann weiß ich doch schon mal, was nicht unter meinem Baum liegt.
Weil es ja nur digital ist.
Aber vielleicht kommt ein Vogel geflogen. Der weiß das schon.
Ich bin bei Schule ausgestiegen.
Ich fand das toll, gerade eben.
Aber
ich spiele ja auch Vision Novel.
Ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, aber... Alter Schwede.
Du hattest was gesagt von VR-Spiel. Habe ich das irgendwie falsch verstanden? Weil ich sage, es ist
VR hat das nicht.
Okay.
2D.
Ich dachte, ich hätte VR gehört. Wir werden es nachher am Podcast hören.
Alter Schwede, sind die nächsten Entwickler nicht auch Schweden oder sowas?
Ja, jetzt kommen wir
das sind Finnen, wenn ich mich richtig
erinnere. Das sind Schweden.
Nee, der Quatsch, Moment, Finnen waren die Polen, Entschuldigung. Die Polen waren Finnen.
Die Polen waren Finnen. Es geht um Journey Down.
Stimmt, jetzt Journey Down. Wo sind die her? Ich weiß es echt nicht.
Schweden.
Sind Schweden.
Sind Schweden.
Doch,
Schweden.
Alles habe ich die Überleitung mal komplett kaputt gemacht.
Ja, danke.
Ja. Johnny Down.
Auch von Schweden.
Ja. War eine extrem konfuse. Es war eine sehr lustige Truppe. Ich habe die ja zum allerersten Mal da kennengelernt und es war ein sehr lustiger Termin. Ich glaube, Michael, du kennst die schon ein bisschen länger.
Ich kenne die schon von Adventure X und das war auch schon sehr, sehr witzig mit denen. Also, die sind wirklich sehr, sehr. Enthusiastisch mit ihr.
Wir
müssen das mal erklären. Also wir kamen da an mit unserer fünfköpfigen Truppe und das war der Stand, der ursprünglich wird der, glaube ich, gemacht von den Finnen, aber die denken damit alle nordisch. Also die haben da die Dänen mit drin, die Schweden, die Finnen. Und
deswegen heißt er Nordic Games.
Nee, die heißen nicht Nordic Games, das heißt Nordic Pavilion.
Ach, Nordic Pavilion.
Nordic Games ist Joe-Wood-Nachfolger. Da muss man vorsichtig sein.
Österreich, danke.
Jedenfalls ja, aber Norweger ist die Mutterfirma.
Ach so.
Ja. So, jetzt.
Jedenfalls waren wir zu fünft und die zu dritt und in dem Stand gab es nicht viel Platz und da sagten die, nee, das geht so nicht, wir müssen jetzt gleich mal woanders hin. Da hat sich der Theo Wern, der hat sich dann so ein Ding geschnappt, das sah ungefähr so aus wie meine Stativtasche, die ich auf dem Rücken hatte, nur so ein bisschen größer. Und dann sind die mit uns um die Ecke gegangen und dann haben die da wirklich komplett ihren Stand einfach mitten auf der Freifläche aufgebaut. Das heißt, sie hatten dann so einen Banner zum Hochfahren, das konnten sie einfach ausklappen, einen selbstgebauten, sehr, sehr coolen Ständer für zwei iPads. Das Ding sah schon sehr Cyberpunk aus. Oder?
Ja, die iPads, ich weiß gar nicht genau, ob es nicht vielleicht sogar Android war. Egal, es sind Tablet-PCs gewesen, die sie komplett auseinandergenommen haben. Sie haben einfach das Innere nach außen gestülpt.
Ja, haben das schon Holzrahmen gravierte drumherum geschraubt.
War schon sehr surreal,
Haben dann irgendwelche Metallplatten da drumherum gebastelt, wo sie dann einen Lautsprecher, den Magneten von einem Lautsprecher da einfach so draufgeklebt haben. Also es sah ulkig aus. Aber allein schon die Aktion, dass sie ihren kompletten Stand eigentlich mobil hatten und einfach um die Ecke gehen und den woanders aufbauen, das habe ich noch nie erlebt.
Was haben sie denn präsentiert?
Sie haben präsentiert...
Also Johnny Down wissen wir.
Sie arbeiten im Moment an der dritten Episode, also an der dritten und letzten Episode von The Journey Down. Wir erinnern uns ein bisschen an die Entstehungsgeschichte. Also es war hier ursprünglich mal ein Spiel, das mit dem Adventure Game Studio in einer relativ niedrigen Auflösung erstellt wurde. Dann haben sie die Engine gewechselt, sind auf Unity gegangen. Ich glaube, das war sogar eins der ersten Entwicklerstudios, die Adventures auf Unity gebaut haben. Und da gab es, glaube ich, auch diesen Adventure Creator noch gar nicht. Das ist schon ein paar Jahre her, als sie den ersten Teil veröffentlicht haben. Und ich glaube, letztes Jahr haben sie den zweiten rausgebracht. Auch gleichzeitig mit einer Aktion, wo sie jede Menge Steam-Codes für den ersten bei uns im Forum verschickt haben. Einfach damit die Leute wieder in das Universum reinkommen. Und jetzt wollen sie mit dem dritten Teil halt ihre Trilogie abschließen. Und das soll ein richtiger Kracher werden. Also die sagen, die wollen das wirklich so gestalten, dass die Leute da sitzen und sich die Hände vor das Gesicht schlagen und sich fragen, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht, ja, aber auch gleichzeitig, wie cool ist das denn? Also die wollen richtig alles raus.
Oder? Aber das wollen alle, oder?
Ja, aber sie haben auch einen Plan irgendwie. Ja,
das haben andere in der Regel nicht.
Nee. Und denen traue ich das irgendwie zu.
Denen traue ich das auch so.
Die waren echt cool irgendwie.
Die sind einfach cool.
Also was man sagen kann, für alle, die ersten Episoden gespielt haben, das sollen so die losen Enden der vorigen Episoden wirklich zusammenlaufen in der letzten, in der dritten. Es kommen einige alte Charaktere wieder, es werden ein paar neue Charaktere eingeführt, da haben wir auch uns einige zeigen lassen. Ich kenne das die Spielreihe leider noch nicht, aber das sah schon nach sehr surrealen und sehr lustigen Character Design aus. Also es gibt irgendwie eine Antagonistin, ich dachte, sie hieß Marobo, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt, die so ein bisschen aussieht wie Angela Merkel, weil sie immer das Angela Merkel Dreieck macht. Wir haben die Leute auch darauf angesprochen und ja, tatsächlich soll das ein Vorbild gewesen sein. Fand ich schon recht gut. Lisa kehrt zurück, sie wird spielbar sein. Professor Moorhead, glaube ich, wird er ausgesprochen. Der
noch war, nie sichtbar.
Den hast du noch nie gesehen, der wird jetzt sichtbar. Also da scheint man schon sich Gedanken gemacht zu haben, wie man dieses Epos zu Ende bringt. Könnte eine spannende Sache werden. Sie sprechen mit Publishern, um das Ganze als Boxversion rauszubringen, wenn die dritte Episode fertig ist. Habe ich mir noch aufgeschrieben.
Wollten die nicht auch nochmal in den Kickstarter gehen?
Die wollen auch nochmal Kickstarter. Sie werden einen Kickstarter machen im Oktober.
Richtig, genau. Und das ist ja eigentlich auch im Prinzip gar keine so schlechte Sache. Ich meine, das ist ihr Argument, was zweimal funktioniert hat mit der ersten und der zweiten Episode. Das funktioniert auch ein drittes Mal. Ja, also die können das fertigstellen, die haben das Zeug dazu, die haben die Technik dazu, die Erfahrung haben sie auch. Ja, sie werden relativ gut planen können, wie viel Geld sie dafür brauchen. Und sie haben schon einen ziemlich großen Fankreis eigentlich, also das sollte funktionieren.
Ist aber auch riskant, also wenn das in die Hose geht, dann...
Dann müssen sie es ohne Geld weiterentwickeln, das haben sie ja bisher auch gemacht.
Dauert sie dann ein bisschen, bis der nächste
Teil kommt. Halt.
Was wir noch gesehen haben, also wir konnten schon ein bisschen was vom Spiel sehen, aber das war alles noch sehr, sehr frühes Stadium. Es ist wohl Puzzle- und Programmierseitig schon recht weit. Man kann es schon durchklicken, aber es ist viel Hand auf viele Grafiken. Man läuft häufig noch durch Skizzen oder durch frühe Versionen der Grafiken oder durch Artworks. Aber es gibt wohl da schon einiges. Es gibt wohl relativ viele verschiedene Locations. Sie haben uns ein paar gezeigt. Also ich kann mich an Locations mit Lava, mit Wasser, mit Insel, mit Eis,
mit Giraffen,
die Stadt, also es ist wohl sehr diversifiziert, würde man vermutlich sagen. Also es gibt viel zu sehen.
Sie sagen auf jeden Fall, Story ist fertig, Rätsel sind fertig, Hintergründe sind alle zumindest mal als Grundrisszeichnung da. Es geht eigentlich nur noch ums Ausgestalten jetzt und das fertig programmieren und das war's.
Mein Kindle Fire hat sich gerade runter. Mein Tablet-PC hat sich runtergefahren.
Das ist gut.
Aber ich brauche ihn nicht mehr.
Genau. Wir wollen ja auch mal zum Ende kommen, ne?
Ja.
Bleiben wir bei den nordischen Ländern?
Bleiben wir bei den Schweden.
Auch wieder Schweden?
Mhm. Das weiß ich jetzt sogar. Das ist wieder Schwede, ja.
Und der Publisher dahinter ist auch ein Schwede.
Okay. Cathy Rain.
Sieht geil aus.
Etwas aus der.
Also nicht die Cathy.
Aus der Retro-Ecke. Klassischer geht's vermutlich nicht mehr.
Ja, es kommt aus der AGS-Community, Adventure Game Studio, und es ist ein Pixel-Art-Adventure, so klassisch, dass es noch 4:3 Hintergründe hat, sodass wir schwarze Balken haben werden. Das, was zwischen den schwarzen Balken ist, ist aber sieht hervorragend aus. Sehr, sehr, sehr schöne Pixel-Art. Von den Grafikern von Resonance, sowohl die Hintergründe als auch die Charakterzeichnungen und Animationen. Es orientiert sich stilistisch an Vorbildern wie Resonance oder aber auch Gabriel Knight. Es ist Mystery, Detective, Crime. Man versucht das Geheimnis um den verstorbenen Großvater zu lüften, dessen, wo man die Geschichte nicht so richtig glaubt, die dahinter steht. Die offizielle Geschichte, die offizielle Version glaubt man nicht so richtig. Und deswegen kommt diese Protagonistin, die ebenso heißt wie das Spiel, Cathy Rain, zur Beerdigung zurück in ihre Heimatstadt. Und wo sie wohl sehr lange nicht mehr war. Eine Kleinstadt in den USA. Es ist irgendwo in der Mitte der 90er angesiedelt. Und von da aus versucht sie eben dieses Geheimnis zu lüften. Wir wissen nicht genau, was inhaltlich dann passieren wird. Aber technisch ist es einfach klassisches Point-and-Click 320x200 Pixel-Grafik, die sehr gut aussieht. Es gibt ein Coin-Interface. Dialoge können wir entweder Inventargegenstände auswählen oder irgendwelche Ideen, die wir von vorher schon mal gekriegt haben, über die wir reden wollen.
Ähnlich wie Gabriel Knight eigentlich so, mit Notizblock und Topic, also Thema, das man auswählt.
Ja, es wird kein Schnurrbarträtsel geben.
Nein.
Das haben wir rausgekriegt. Soweit orientiert sich nicht an Gabriel Knight.
Sehr hoher Dialoganteil in dem Bereich, den wir jetzt gespielt haben. Also auch eher linear. Also die Story steht da schon sehr stark im Vordergrund. Ja, ich glaube, so Gabriel Knight ist, glaube ich, etwas, an was man so ein bisschen denken kann. Also an das Alte, auch vom Stil her so ein bisschen.
Ja.
Warme Grafiken und
ein bisschen düsterer, so ohne jetzt so richtig düster zu sein.
Und die Rätsel, die wir gesehen haben, waren jetzt nichts Besonderes. Es hat sich jetzt den ersten Mal auf rumlaufen und ein paar Sachen mitnehmen und sehr leichte Personen ablenken, um irgendwo reinzukommen oder Glühbirne auswechseln. Also jetzt nichts Spektakuläres, sondern.
Ja, das waren die ersten 10 Spielminuten.
Genau, also von da kann man nicht viel sagen, weil einfach sehr viel erzählt wurde noch und die Story noch in Gang kommen musste. Hat aber irgendwie trotzdem allein durch die Atmosphäre viel Spaß gemacht.
Ja, also gerade wer so Sachen mag wie Resonance oder die Blackwell-Geschichten, der wird da, glaube ich, viel Spaß dran haben.
Holen Sie uns ab?
Noch nicht.
Okay.
Während da der Krankenwagen, Polizei, was auch immer vorbeifährt, ein kurzer Satz zu Deep Silver, da gehen wir morgen hin. Und dann fragen wir selbstverständlich auch die Frage zur Boxversion von Lost Horizon 2, die aufkam.
War bei Catherine nicht dieses mit der Idee, wo man drüber nachdenken kann in dem Coin-Menü?
Es gibt, vielleicht meinst du, dass man kann über, es gibt eine Think-Option im Coin-Menü, genau, zu den meisten Objekten. Das ist etwas, wo dann Cathy noch ein bisschen mehr reflektiert und vielleicht noch mal einen Tipp gibt. Es ist aber wohl keine Option, die Gameplay-relevant ist.
Ah, okay.
Aber sie ist verschieden von Anschauen.
Genau, sie ist verschieden von Anschauen. Also das Anschauen ist das Oberflächliche und das Think ist praktisch das Nachdenken, welche Bedeutung hat dieser Gegenstand für mich. Aber es ist wohl nicht so, dass man zum Beispiel zuerst über einen Gegenstand nachdenken muss und Cathy erst was wissen muss, damit sie zum Beispiel etwas tut damit. Wenn der Spieler selbst drauf kommt, wie dieser Gegenstand angewendet werden kann, dann funktioniert das wohl auch. Also das, so habe ich verstanden zumindest.
Gut, Abschluss des Tages war ein Besuch bei Dedelic. Da haben wir mehrere Sachen gezeigt bekommen, für uns interessant. Besonders interessant war eigentlich nur ein Titel, Silence the Whispered World 2. Und dann haben wir noch einen Blick über den Tellerrand bekommen.
Eher.
Ich würde auch eher sagen, weil es einfach zum Spiel passt.
Ja, das wird das Wortspiel sein. Aber Silence the Whispered World 2, da ging es vor allem um cineastische Momente. Das Spiel sieht nach wie vor fantastisch aus. Und man wollte uns heute zeigen, wie denn Zwischensequenzen mit Spielsequenzen ineinander verwoben sind, welche dramaturgischen Möglichkeiten da sind, Kamerawechsel, Close-Ups, dass man die Reaktion und Emotionen in den Gesichtern genau nachvollziehen kann.
Ja, es wird sehr, sehr stark inszeniert.
Ja.
Es gibt Kameraschnitte, es gibt sehr viele Animationen, die Kamera bewegt sich.
Viel Mimik, viel Augenausdruck. Also man merkt einfach von den Leuten, die da animieren, dass die sehr genau wissen, was sie machen.
Das ist auch der Grund, weshalb es sich verzögert. Fast bei jedem Dialog gibt es, also es gibt keine generischen Redeanimationen, sondern es ist wirklich je nach Situation einzeln animiert.
Aber es sieht doch wirklich halt einfach unfassbar gut aus. Es ist bisher, es war
ja, selbst wenn es nicht animiert wäre und nur Standbilder wäre, es sieht fantastisch
aus. Und jetzt sieht es noch besser aus, weil es auch noch so gut animiert ist. Ja. Also ich, für mich war es ja letztes Jahr schon eines der Spiele mit den von der Inszenierung her wirklich der Top-Titel und von dem, was wir bisher gesehen haben, ist es für mich auch weiterhin der Titel, der von der Inszenierung her am beeindruckendsten ist. Also Marco, der unsere Podcasts ja immer regelmäßig hört, kannst du dir auf die Schulter klopfen. Hast du gut gemacht.
Ja, machst du gut.
Ja.
Was noch eine kleine Besonderheit bei der Präsentation war, Steffen Roch jetzt von Dedelic hat noch eine kleine Rede gehalten.
Roche, wenigstens nicht.
Roche?
Ich würde Roche sagen, aber man weiß es nicht.
Wir fragen ihn.
Der Pharmakonzern heißt Roche. Den schreibt man auch so.
Der kommt aber auch aus der Schweiz. Frankreich.
Der ist egal. Der ist Franzose. Schweiz, ja. Vielleicht kommt seine Ehefrau ja auch aus.
Wir wissen es nicht. Das weiß ich. Die Besonderheit war, dass er eine kleine Rede gehalten hat über zum Thema Rätsel in dem Spiel, was, glaube ich, mir gewidmet war. Der ich ja einen kleinen Artikel geschrieben habe.
Ich glaube, kannst du streichen. Er hat ganz konkret gesagt, dass es dir gewidmet
ist. Nein, er hat nur auf mich gezeigt. Und was er gesagt hat, war eben, dass ja, Rätsel werden keine besonders große Rolle spielen. Er hat gesagt, dass klassisches Point-and-Click mehr so ein Trial-and-Error ist. Man probiert Sachen aus, findet Sachen, die nicht funktionieren. Und das sei jetzt mehr so ein Trial ohne Error. Man probiert also Sachen und es geht irgendwie immer weiter. Die Geschichte schreitet voran, eher unabhängig davon, was man ausprobiert.
Eigentlich müssten wir noch ein Gewinnspiel machen. Wer errät, mit was für einem Gegenstand sich der Basti gerade Luft zufächelt?
Wer es errät, gewinnt den Gegenstand.
Gewinnt den Gegenstand?
Ja.
Sehr schön. Ein Goldbarren.
Wollen wir noch einen Tipp mitgeben?
Nö.
Nö. Gut. Wo war ich stehen geblieben?
Sonst gibt es ja eine Chance, dass sie es erraten. Das ist
genau, also...
Rätsel nicht im Mittelpunkt.
Es gab diese Rede, die sozusagen bestätigt hat, dass Rätsel nicht im Mittelpunkt von dem Spiel stehen. Es wird kein Rätselspiel, es wird mehr, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht so bezeichnen, eher interaktiver Film, nehme ich an. Vielleicht mit ein paar einfachen Rätseln. Was aber, also ich bin ja voll auf seiner Seite, also... Der Inhalt meines Artikels war ja gerade, dass ich nicht unbedingt immer gleichzeitig tolle Inszenierung und spannende Geschichte und ganz viele schwere Rätsel in einem Spiel braucht, sondern ich kann ein Spiel haben, was toll inszeniert ist, wie zum Beispiel Heavy Metal, nein, Heavy Rain.
Metal Island.
Oder The Walking Dead von Telltale hat mir sehr gut gefallen. Die haben alle keine Rätsel in dem Sinne, aber es sind einfach toll inszenierte Geschichten, an denen ich sehr viel Spaß habe und so wird das wahrscheinlich, gehe ich davon aus, auch mit Silence werden und Rätsel hole ich mir dann in einem anderen Spiel. Vielleicht in einem von denen, die sie noch nicht angekündigt haben.
Oder angekündigt, The Devil's Man zum Beispiel. Geht ja auch wieder stark in die klassische Richtung.
Ja, da gibt es zumindest ein Inventar.
Genau.
Leider aber keine neuen Infos.
Leider keine neuen Infos. Zu The Devil's Man gab es überhaupt nichts. Release-Datum ist 2016.
Man kann auch sagen, Release-Datum von Kent Follett ist 2017.
Ja.
Das haben wir bestätigt bekommen. Aber das war ja auch bekannt.
Dazu gab es auch nichts sonst.
Richtig.
Aber die Spielzeit bei Silence trotzdem, also relativ hoch.
Ja,
relativ 10 hoch, Stunden. Rund 10 Stunden gesagt, ne? Haben ja. Sie gesagt. Also, beziehungsweise das waren die Ergebnisse aus dem Beta-Test. Jetzt, da war das halbe Spiel anspielbar und die Leute haben deutlich über 5 Stunden gebraucht. Sagen wir es mal so.
Tja. Ja, und wenn es jetzt, sage ich mal, keine Rätsel, also keine klassischen Kopfnussrätsel gibt, dann spricht das ja auch dafür, dass die Spielzeit sehr genau bemessen werden kann, weil man eigentlich nicht hängen bleibt in dem Sinne.
Ja.
Ich schaffe das trotzdem, glaube ich.
Ich hab's geschafft, ich habe den Beta-Test gespielt.
Ah, ja?
Ich darf bloß nichts zu sagen eigentlich. Ach so. Deswegen.
Bist du hängen geblieben?
Ich bin ja. Aber mal hängen geblieben.
Okay.
Aber ja, mehr meine eigene Dummheit, aber.
Das ist meistens der Fall beim Hängen bleiben.
Ja, aber ja.
Willst du uns noch mehr sagen, was du nicht sagen darfst?
Es war alles, was ich dazu sage. Über mich habe ich
gesprochen. Heute würde ich auch nicht mehr auf sowas reiten.
inzwischen hört eh keiner mehr zu. Was haben wir noch gesehen? Air, oder wie man es auch immer ausspricht, AER geschrieben, ist exploratives durch die Wolken fliegen. Es gibt Inseln in der Luft und man spielt eine Frau, die sich beliebig in einen Vogel verwandeln kann und zwischen den Inseln herfliegen darf.
Kann man damit Hatteful Boyfriend besuchen?
Nein.
Das wär ein nettes Crossover.
Kannst du dir mal vorstellen.
Ja. Ja, sie muss Priesterin werden, weil die bisherige Priesterin überraschend verstorben ist. Und natürlich gibt es eine böse Macht, die aus einem Gott heraus gelöst wurde. Und die muss wieder zurückgedrängt werden.
Es gibt auch Innenlevel, in denen man nicht rumfliegen kann, wenn man in Höhlen reinläuft. Aber so richtig Rätsel wird es wahrscheinlich nicht geben.
Da ist auch Geschicklichkeit gefragt. Das wird einige sehr klassische Adventure-Fans abschrecken. Da muss man auch mal...
Also mehr so über den Tellerrand.
Es ist nicht eigentlich über den Tellerrand. Ja. Ja. Über den Tellerrand in die Luft. Ja. Aber es sah sehr nett aus.
Über den Tellerrand schwebend, ja.
Grafik fand ich gewöhnungsbedürftig. Sie haben es begründet, dass es künstlerischer Aspekt ist und die Entwickler Ästhetik, das so wollen. Ja. Ästhetik ganz wichtig. Es ist halt sehr reduziert, besteht oftmals aus ein paar Linien und einer sehr einfachen Farbe.
Ja, also sehr,
Farbe.
Sehr
kantig.
Flächige Polygone. Ja. Aber ich fand's echt toll. Also ich fand auch schon die Screenshots und die Videos schon sehr, sehr hübsch anzusehen. Also mein Geschmack trifft es.
Ja, also ist relativ einfach gehalten, aber es gibt offenbar Leute, die das schön finden. Ich fand es auch nicht hässlich, also...
Hässlich würde ich auch nicht sagen.
Ja, kann man so machen.
Das Fliegen sah schön aus, weshalb ich sagen würde, ja, da kann man die Grafik mal auf jeden Fall in Kauf nehmen, weil das Fliegen so cool ist.
Und es war auch noch nicht fertig, also zum Beispiel durch die Wolken zu fliegen, soll sich ja noch ändern.
Ja, es waren noch viele Sachen ungeklärt, wie es jetzt letztlich sein soll.
Ja.
Ah, wir werden sehen.
Kommt ja erst das nächstes Jahr.
Und das dritte, was es bei den Delic gab, war erst recht kein Adventure. Das war Project Daedalus, The Long Journey Home.
Nicht zu verwechseln mit The Longest Journey.
Nicht zu verwechseln mit The Longest Journey.
Oder The Journey Down. Also oder einfach nur Journey.
Also es ist ein Science-Fiction-Spiel, wo man zufällig generiert ein Universum vorfindet, in dem man zurück zur Erde kommen muss. Und sobald man tot ist, muss man neu anfangen. Das wird... ist das erste Spiel, was Daedalic Studio West entwickelt. Deswegen kann man das mal erwähnen. Daedalic hat ja in Düsseldorf, glaube ich, das Studio eröffnet. Und das ist das, wo das Studio gerade dran arbeitet.
Aber nichts...
Definitiv kein Adventure.
Nichts für Adventure.
Nichts für unsere Seite, nein.
Auch wenn es viel Dialog gibt. Und eine gewisse Story. Aber es ist definitiv kein Adventure.
Ja. Und damit waren wir, glaube ich, durch für heute, oder?
Ja.
Ja,
kann danach man sind wir sagen. Heim und essen.
Danach sind wir heim und essen. Wir sind gespannt, wie die Kölnmesse morgen aussieht. Heute war es erträglich. Zumal das.
Ja, die haben das gut gemanagt.
Zumal sie sehr viel Flächen aufgemacht haben und man jetzt zum Beispiel nicht mehr die Rolltreppen gleichzeitig rauf und runter fahren darf, sondern man darf sie noch rauffahren. Mal gucken, wie es nächste Woche ist. Nächste Woche morgen, mein Gott. Nächste Woche, glaube ich, ist ruhiger.
Deutlich.
Wir werden ein Foto posten, denke ich mal, wenn wir die Massen sehen. Schauen wir mal.
In diesem Sinne?
Ich wollte gerade, kennt jemand noch die Knopfhoff-Show?
Ja.
Wie fandest du denn die Knopfhoff-Musik von der Band? Kennst du die noch?
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Die war gut, oder?
Mehr so bitte.
Ich bin trotzdem der Meinung, wir spielen die jetzt.
Okay.
Weil die ist nämlich Public Domain.
Ach komm.
Das ist, ich glaube, NG Suite heißt das. Und,
unter den Public Domain Musiken ist das eine der besseren.
Eigentlich schon, ja. Das ist aber auch so alt, dass das, dass man das spielen kann. Auch wenn es jetzt nicht von der Knopfhoff-Band gespielt wird, aber es spielt eine andere Band, aber es ist das gleiche Stück.
Dann spielen wir das jetzt.
Und deswegen würde ich sagen, müssen wir jetzt, das Musikstück begann doch immer mit, die mussten erst Knopfhoff sagen, vorher darf das Stück nicht beginnen.
Ja.
Achso, ja, dann müssen wir das jetzt machen.
Die Band übrigens spielt, wer mal in München ist, die spielt seit 30 Jahren ausnahmslos einmal pro Woche im Wirtshaus im Isartal. Und sie haben noch nie eine Woche verpasst. Kann ich empfehlen, kann man mal reingehen. Da kann man sich das nochmal anschauen. Dann würde ich sagen, müssen wir alle jetzt Knopfhoff sagen.
Zählst du an?
Und dann kommt die Knopfhoff-Musik. In einer Aufnahme von 1923. Klingt doch gut. Klingt
ja, doch gut. Wir warten, dass du anzählst.
Auf drei. Eins, zwei, drei.
Knopf auf!
There's a boy I'm mad about. Oh my dear, when he's near, I just feel like passing out. So big and strong, so full of youth. Oh mama, oh papa, tell me the truth. Ain't he sweet? See him coming down the street. Now I ask you very confidentially, ain't he sweet, huh? Ain't he nice? Look him over once or twice. Now I ask you very confidentially, ain't he nice? Just can't deny in his direction. Oh me, oh my, ain't that perfection? I repeat, don't you think he's kind of neat? And I ask you very confidentially, ain't he sweet? What a man, I'll say how he can. Hey, hey, look him up and down. There's the handsomest man in town. What a smile he's got. Get that style. He's hot. Me for him. No joke. I could love him if he was broke. Off my feet, and I ask you very confidentially, ain't he sweet?